Hey, ich darf heute Morgen zu euch an diesem zweiten Advent in unserer Serie How to Advent predigen. Und How to Videos, das gehört ja irgendwie so ein bisschen zu dieser, ja, was soll ich sagen, dieser zweiten Phase des Internets, wo irgendwie mehr möglich war und man hatte das Gefühl, man, da ist sämtliche Information, um eigentlich jede Frage zu beantworten, um jedes Problem zu lösen, um jede, ja, was auch immer du brauchst, was auch immer dir fehlt, wo auch immer du nicht weiter weißt, guck ins Internet, du findest den passenden How-To-Artikel oder das passende How-To-Video. Und das war auch so eine euphorische Zeit des Internets, wo man dachte, hey, wenn wir nur die gesamte Welt mit Wissen versorgen, dann bricht eigentlich das Himmelreich an. Wenn alle alles wissen, dann herrscht Friede und Wohlstand und was auch immer. Naja, das Problem ist, die Menschheit hatte mehr Bock auf Memes. Also, und die meisten How-To-Videos heutzutage, wenn du mal auf YouTube guckst oder so, sind so von so russischen oder chinesischen YouTube-Farms, die irgendwelche Fake-Videos machen, die dann deine Kinder zu Hause nachmachen, damit dein Spülmittel verbrauchen und ein riesen Chaos veranstalten, weil es im Video total cool aussieht. Ich will jetzt auch niemanden damit nennen, der sowas schon mal gemacht hat. Aber tatsächlich, manchmal findet man sie noch, diese originalen, echt hilfreichen, großartigen How-To-Videos. Also How-To bedeutet, wie macht man XYZ? Ne, als gute deutsche Familie besitzen wir einen Thermomix und das ist so ein altes Teil, da kannst du irgendwie so Nägel reinschmeißen und der malt die klein, was auch immer. Das Ding ist eigentlich fast unkaputtbar, aber irgendwann hat der mir so einen Fehlercode gegeben und dann habe ich nachgeguckt im Internet und gegoogelt und ne, ich wollte ja auch durchaus meine Männlichkeit beweisen, dass ich dachte, das kriege ich bestimmt hin. Aber ich habe es einfach nicht gefunden. Ich habe in Handbücher geguckt und ich sag mal, wenn Männer in Handbücher gucken, dann ist schon schwierig so, denn ich habe Artikel nachgeguckt, ich habe irgendwelchen Foren nachgeguckt und ich habe nichts gefunden, was mein Problem gelöst hat. Und dann irgendwann habe ich ein bisschen auf YouTube danach gesucht und bin durch Zufall auf so ein Video gestoßen. Und das war irgend so ein Helmut aus Hintertupfingen, der hat ein ganz akkurates, ordentliches Video darüber gemacht, wie genau der Fehler, den ich hatte, zu beheben ist. Ne? Hammer, krasser schwäbischer Akzent, egal, ich habe es trotzdem verstanden. Und der hat mir einfach Schritt für Schritt gezeigt, wie das geht. Ich habe das nachgemacht, Fehler ist bis heute behoben, der Thermomix ist nach wie vor Teil unserer Familie. Ne? Meine maskuline Zerbrechlichkeit ist geschont geblieben. Ich konnte meiner Frau ein funktionierendes Gerät präsentieren. Und das Video hatte, glaube ich, als ich das mir das erste Mal anschaute, sowas wie 40 Views. Und wenn du dich ein bisschen auskennst, 40 Views, das ist nichts. 39 davon waren Helmut selber, der geguckt hat, ob das Video läuft. Aber ich war irgendwie so voller Dankbarkeit. Ich habe da auch, das Video war 7 Jahre alt, ne, keine Kommentare. Ich habe da geschrieben, hey Helmut, ich weiß nicht, ob du das noch liest, ob der noch lebt, das ist auch eine Frage. Aber hey, du hast mir total geholfen, du hast meinen Tag gerettet, du bist der Hammer. Vielen, vielen Dank. Und ich dachte, Mann, wäre das nicht cool, wenn es tatsächlich so wäre, dass was auch immer für eine Herausforderung du hast, ganz individuell in deinem Leben, in deiner Situation gerade, sei es in deiner Familie, sei es mit deinem Auto, sei es in deiner Ehe, was auch immer gerade ein Challenge ist, was dich wirklich beschäftigt und herausfordert. Und man findet das Video und dann gibt es die Schritte 1 bis 5. Und nach Schritt 5 ist es garantiert gelöst, das Problem. Wer hätte da Bock drauf? Ich fände das super. Und ich finde auch, also ich habe eigentlich auch so die Erwartung, dass Gott das manchmal so machen könnte, oder? Hallo Gott, ich habe ein Problem. Und dann nachts wirst du vom Engel geweckt, Schriftrolle, How-To-Schriftrolle, Schritt 1 bis 5, alles klar, ich mach das, sehr gut, Problem gelöst. Und manche Leute gehen so ein bisschen an den Glauben oder gerade an die Bibel so ran. Die sagen, okay, ja, ich bin ja Christ irgendwie und ich glaube an Gott und Gott hat ja bestimmt in der Bibel etwas zu meinem Problem geschrieben. Und dann sucht man dran rum und dann findet man diese Lösung nicht, nach der man sucht und sagt, oh, sinnlos, ich muss nicht selber Bibel lesen, das erklärt mir der Pastor schon am Sonntag. Oder wie auch immer, was man sagt. Und das Ding ist, es ist leider so. Ich kann dir sagen, die Bibel ist kein How-To-Buch. Die Geschichte des Advents wird dir nicht ganz einfach in Häppchen geschnittene Lösungen für deine Situation gerade geben. Aber es ist viel, viel mehr als das. Es ist viel kraftvoller als das. Weißt du, gerade der Advent, die Geschichte, die Adventsgeschichte, Das ist eine Geschichte, die viel, viel tiefer geht, als einfach nur simple Lösungen oder Handlungen, die wir tun können. Als der, ich würde sagen, vielleicht mächtigsten Werkzeuge oder Dinge, die wir haben als Menschen, ist unsere Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, die eine tiefere Bedeutung haben, in denen mehr steckt als einfach nur eine simple Handlung, sondern in denen steckt eine Herausforderung, herauszutreten aus seinen eigenen Begrenzungen. In denen steckt etwas, was in uns Hoffnung weckt. Hey, wir sitzen im Kino, warum lieben wir Filme? Weil wir sehen uns nach Geschichten, die zu uns sprechen, die in unser Leben sprechen, die uns Hoffnung geben, die uns Mut geben, die uns komplexe Dinge zu erklären und verständlich machen. Und weißt du, die Bibel ist genau das. Aber das ist nicht so ein simpler Marvel-Film oder irgendwas, wo du spätestens nach 2 Stunden oder so ist alles klar, sondern die Bibel ist etwas, das kannst du dein Leben lang studieren und immer noch und immer wieder wirst du Geschichten darin entdecken, die dich herausfordern und dich bewegen. Ich verrate dir mal was. Wir treffen uns jeden Montag als Pastoren und bewegen da so verschiedene Themen, unter anderem auch alles Strategische. Welche Themen wollen wir reinbringen? Über welche Sachen wollen wir predigen? Wo haben wir das Gefühl, müssen wir mal drüber sprechen? Wo spüren wir, der Heilige Geist sagt, hey, bei dem Thema, das ist wichtig, den Leuten da was nahe zu bringen. Und wir waren irgendwie vor ein paar Wochen, sagte ich, okay Leute, wir müssen mal über den Advent sprechen. Und alle Pastoren dieser Kirche machten unisono, das ist nämlich gar nicht so, dass man den Advent nicht mag, aber die Geschichte, die habe ich schon 1000 Mal gehört. Und da habe ich auch schon ungefähr 12 Millionen Mal drüber gepredigt. Das kenne ich doch jetzt so gut. Und man denkt so ein bisschen, aber es gibt doch so viele andere Sachen. Und es ist aber, wo ich sagte, hey Leute, wir müssen über den Advent predigen, weil der Advent ist eine der absolut wichtigsten Geschichten, die es gilt, immer wieder zu erzählen. Und die es gilt, auch in die es gilt, immer wieder einzutauchen. Und deswegen ist How-To im Advent wirklich sein Herz aufzumachen für die Geschichte des Advents. Nicht nur zu warten, bis das durch ist, ey geil, gleiches Bazar. Das ist doch der Grund, warum ich heute hier bin. Auf jeden Fall meine Kids mit so Dollarzeichen in den Augen. Aber auf jeden Fall, da freue ich mich auf, das ist cool. Aber hey, ich möchte dir sagen, die Geschichte des Advents, die möchte zu dir, wo du gerade bist, sprechen. Die möchte gerade da reinsprechen in dein Leben. Ich möchte in deine Situation sprechen, die möchte dich abholen, wo du bist und herausfordern, herauszutreten. Die möchte dir zeigen, wie gut Gott ist. Die möchte dir zeigen, wie gnädig, wie hoffnungsvoll, wie liebevoll er ist. Und dass du dich auf ihn verlassen kannst. Dass er nie zu spät kommt. Dass er nie ohne Plan ist. Dass es nie zu spät ist. Dass er immer Hoffnung hat. Die Frage ist nur, hören wir zu oder machen wir... Oh. Weil das ist eine Entscheidung. Advent hat auch viel mit einer Entscheidung zu tun. Hey, einfach nur, um uns alle mal so auf denselben Wissensstand zu bringen. Was ist eigentlich die Adventsgeschichte? Was ist eigentlich die ganze Geschichte? Die finden wir, ich habe übrigens, heute werde ich so gut wie gar keine Bibelstellen zitieren, weil ich sonst ungefähr 2 Stunden nur aus der Bibel vorlesen würde. Deswegen ist deine Hausaufgabe, heute die Kapitel Lukas 1 und 2 und die Kapitel Matthäus 1 und 2 zu lesen. Okay? Bis nächste Woche. Ich komme zu dir nach Hause und ich kontrolliere das, ja? Nächste Woche gibt es einen kleinen Test, ne, und alles unter 4. Ich weiß nicht, ob das noch deine Church dann ist. Tut mir leid. Ich meine das ernst. Ich lache zwar, aber... Nee, wirklich, ich möchte dir das sagen. Hol dir nicht nur am Sonntag ein bisschen aufgebreitetes Fastfood von Pastor Christoph oder Pastor Simon, sondern bereite das zu Hause zu. Setz dich hin. Nimm dir einen Moment. Schenk dir einen Kaffee oder einen Tee ein oder eine heiße Schoki und mach dir Musik an und lies das mal wieder und lies mal wirklich. Na, nicht nur, ah ja, kenne ich schon, das passiert dann, A, B, C, D, E, dann kommt Jesus, die Engel, sondern lies das mal wirklich. Lies über die Menschen da drin. Lies zwischen den Zeilen, was heißt das? Und die Geschichte beginnt mit einem alten Ehepaar. Auch nicht dein Standardheld in jedem Film oder in jeder Story. Zacharias und Elisabeth. Geachtet von der Community. Beruflich erfolgreich. Hohe Priester. Eins der wichtigsten, höchsten Ämter in ganz Israel. Die Menschen um sie herum lieben sie, aber sie sind kinderlos geblieben. und jetzt sind sie alt. Da gibt es diesen Vers, der heißt, Elisabeth und Zacharias hatten keine Kinder und jetzt sind sie alt. Das ist ein Satz. Aber was steckt da drin an Trauer, an Hoffen, an Enttäuschung, an immer wieder aufzustehen? Wenn man sich, für uns ist das ja schon krass, zu wissen, oh, man möchte Kinder haben. Ich habe mich gefragt, bevor wir Kinder bekommen haben, können wir Kinder kriegen? Man weiß es nicht. Man ist wirklich dem ausgeliefert. Und wie beglückend das ist, dann zu erleben, ja, uns werden Kinder geschenkt, aber es gibt Leute, denen wird das nicht geschenkt. Was ist das für eine Herausforderung, damit umzugehen? Noch viel mehr bei den Juden, bei denen Kinder zu haben, eigentlich das deutlichste Zeichen für den Segen Gottes auf deinem Leben ist. Und die mussten damit dealen und damit umgehen. Und dann kommt der Engel und sagt, Zacharias, du wirst deinen Sohn bekommen. Und er soll Johannes heißen. Und Zacharias sagt, nee, das kann ich nicht so ganz glauben. Der Engel sagt, was fällt dir ein? Du wirst so lange nicht sprechen können, bis dein Sohn geboren ist. Und sein Sohn wird geboren und alle erwarten, dass er auch Zacharias heißt. Oder vielleicht den Namen des Vaters von Zacharias. Und er sagt, sein Name ist Johannes. Oder er schreibt es auf eine Tafel, sagt, sein Name ist Johannes. Und in dem Moment, wo er sich zu der Verheißung Gottes stellt, wird sein Mund geöffnet. Und die ersten Worte, die dieses Kind aus dem Mund seines Vaters hört, sind eine Prophetie über die Zukunft, über die Hoffnung, über die Berufung, die auf diesem Leben dieses Kindes liegt. So beginnt diese Geschichte. In einer Zeit, in der Israel sowohl politisch als auch sozial am Abgrund steht. Ist unter der Oberherrschaft des Römischen Reiches. Dies wird ausgeführt von lokalen Despoten Herodes. Das Volk wird ausgenutzt. Man hat mal ausgerechnet, dass sie zu der Zeit vermutlich zwischen 70% und 65% Steuern gezahlt haben. Und dann wurde auch immer noch betrogen von den Zöllnern. Das Land war in einem Fall Elendungsprozess. Die Verheißung Gottes waren immer noch groß, aber es war wenig zu sehen. Aber plötzlich kommt in diese Dunkelheit ein bisschen Licht rein. Das ist die erste Ankündigung eines Kindes. Johannes der Täufer, der später das Kommen Jesu vorbereiten soll. Die nächste Ankündigung ist genau das Gegenteil. Nicht an einen alten Mann, sondern an ein junges Mädchen, Maria. Da heißt es, der Heilige Geist wird über dich kommen und du wirst ein Kind empfangen. Es wird der Sohn des Höchsten sein. Wie überfordert muss das denn sein, so eine Message zu bekommen? Möchte jemand ein Wort hier heute Morgen? Überleg dir das, ja, genau, überleg dir das gut. Aber was faszinierend ist, sie sagt einfach nur, ey, ich bin deine Magd. Ich diene dir. Was auch immer du glaubst, das Richtige ist, Gott, ich werde dir vertrauen. Es geht weiter. Josef, ihr Verlobter, ist zu Recht, muss man sagen, ein bisschen misstrauisch. Wäre ich auch. Und er hat sich gesagt, alles klar. Ich weiß nicht, was da los ist, aber ich mache mich am besten aus dem Staub. Das löst alle meine Probleme. Und jetzt mal ganz kurz und keiner muss sich melden. Wer hat in der letzten Woche darüber nachgedacht, sich aus dem Staub zu machen? Gesagt, hey, ich hau einfach ab. Ich lasse das hier alles sich selbst über. Und plötzlich spricht die Adventsgeschichte wieder zu dir. Und ein Engel erscheint Josef und sagt, hey, es ist gut, was passiert. Vertrau mir. Und Josef vertraut und sagt, alles klar, ich halte zu meiner Verlobten, die schwanger ist, ohne weiter Zutun. Ich glaube ihr. Hey, was ist das für ein Mann? Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich weiß nicht, ob ich den Glauben, die Überzeugung, den Mut gehabt hätte, das zu tun. Was meint ihr, was in einem kleinen Dorf, in einer kleinen Community für ein Gerede da los ist? Wie über Maria gesprochen wird, wie über Josef gesprochen wird. Das ist in der Gesellschaft damals, das ist so schambelastet. So viel Verurteilung ist da drin. Aber Josef sagt, ich lasse meine Frau nicht im Stich. Ich lasse meine werdende Familie nicht im Stich. Vielleicht ist das dein How-to-Advent, zu sagen, ich lasse meine Familie nicht im Stich. Ich lasse meine Ehe nicht im Stich. Ich bleib verfügbar, wer sich noch an Punkte 1 bis 3 von letzte Woche erinnern kann. Und die Geschichte geht weiter. Maria ist schwanger und sie ist so im dritten Monat sie ist im ersten Trimester der Schwangerschaft und sie geht zu ihrer Tante Elisabeth, die Frau von Zacharias, die ja auch schwanger ist, was sie gehört hat. Und sie begibt sich zu ihr, um dort einen sicheren Ort bei jemandem zu finden, wo sie weiß, da finde ich Schutz, da finde ich Hilfe, da finde ich Versorgung. da finde ich jemand, der versteht mich. Und die beiden Frauen begegnen sich und die Babys im Bauch kommunizieren miteinander und alle werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Es ist so abgefahren. Im Grunde genommen, Baby Jesus im Bauch von Maria tauft Johannes den Täufer im Bauch von Elisabeth mit dem Heiligen Geist. Und es ist voller Freude da. Und was passiert? Dieser Moment passiert und Maria bricht aus in Praise, in Lobpreis. Sie sagt, Gott, du bist so gut. Und auch da, was muss da für eine Spannung auf ihr gelegen haben? Was muss sie sich gefragt haben? Wie geht es überhaupt weiter? Was glaubst du, welche Zukunftsaussichten eine vielleicht 16-, 17-jährige Schwangere im ersten Jahrhundert in Palästina gehabt hat? Keine besonders guten. Und sie begegnen in der Situation, wo sie Elisabeth begegnet, der Gegenwart Gottes. Und alles richtet sich aus und sie weiß, hier ist Gott am Werken. Und ihre Reaktion ist Lobpreis. Die Situation ändert sich, obwohl die Situation dieselbe ist. Dann geht's weiter. Es findet eine Volkszählung statt. Das gesamte römische Reich soll gezählt werden. Und die hatten damals, konnten das leider noch nicht über so einen QR-Code machen, den die abscannen konnten. Jo, ich bin's. Sondern die mussten tatsächlich sich auf den Weg machen, mussten zu ihren Geburtsstätten reisen. Und es ist, im Grunde genommen kannst du sagen, das ist ein weltbewegendes Ereignis, was alles, aber auch wirklich alles durcheinander bringt. Was alles einnimmt. Was alles verändert. Josef und Maria machen sich auf den Weg. Sie reisen nach Bethlehem, seinem Geburtsort. Und sie reisen zu zweit. Und weißt du, warum man damals zu zweit reist? Weil man ausgestoßen ist. Diese langen Reisen waren gefährlich damals. Es gab Räuber, man musste zusammenhalten. Deswegen wurde eigentlich nur in größeren Gruppen so eine lange Reise begangen. Und dass die beiden alleine reisen, sagt dir einfach ganz, ganz deutlich, was ihre Situation im Moment ist. Und dann kommen sie an. Dann kommen sie an in Bethlehem. Und sie finden keinen Ort, wo sie wohnen können, wo sie ihr erstes Kind zur Welt bringen kann. Mann, ich versuche mich da reinzuversetzen, wie es wohl Josef ging. Sich um seine Frau zu kümmern, die schwanger ist. Ne, klar ist dir der Engel erschienen, aber boah, ist irgendwie eine abgefahrene Situation. Und dann nicht mehr in der Lage zu sein, ihr ein Zuhause zu bieten. Und noch was, Josef kommt aus Bethlehem. Gastfreundschaft, besonders unter Verwandten, war eins der absolut höchsten Güter in der damaligen Kultur. Dass die beiden in einem Stall enden oder in einer Hütte oder wie auch immer, spricht eine deutliche Sprache. Aber dann passiert es. Maria bekommt ihr Kind. Sie wickelt es in Windeln, legt es in eine Krippe. Und zur gleichen Zeit sind Hirten auf dem Feld. Und Hirten, auch wenn sie vielleicht nicht der Abschaum der Gesellschaft waren, das waren simple Menschen. Auf jeden Fall nicht die Hauptfiguren in irgendwelchen Geschichten. Weißt du, manchmal überkommt mich so ein Gefühl, ich war diese Woche in Frankfurt und in Mainz und dann bin ich unterwegs und man geht da am Bahnhof lang und es sind einfach Hunderte, vielleicht Tausende Menschen unterwegs. Auch hier sitzen wir jetzt mit ein paar hundert Leuten und dann denke ich manchmal, jeder von uns ist die Hauptfigur in seinem eigenen Film. Jeder sieht das Leben aus seiner Perspektive und versucht es irgendwie zu managen. Hat vielleicht Träume, hat Hoffnung. Irgendwie abgefahren, oder? Weil ne, in den Filmen, das sind die Helden und so. Und da gibt es so Nebendarsteller, Statisten. Aber irgendwie sind wir alle Statisten, oder? Und diese Hirten sind absolute Statisten. Statisten ihrer Gesellschaft. Kein unwichtiger Job. Aber nichts, wobei sie sich mit Ruhm bekleckern. Die werden nicht sonderlich gebildet gewesen sein. Die werden nicht besonders religiös gewesen sein. Das waren ganz einfache Menschen. Und wisst ihr, was die auch waren? Die waren auf der Arbeit. Wir sehen das ja immer so romantisch. Oh, die Hirten auf dem Feld und die kleinen Lämmer und Sterne. Und die Jungs waren auf der Arbeit. Wo du morgen früh sein wirst, wenn du dich nicht krank meldest. Keine Ideen, Christoph, ja? Nee. Die waren auf der Arbeit und da begegnet ihnen plötzlich was Unfassbares. Ein Engel verkündet ihnen die Geburt des Messias, des Retters. Und die himmlischen Herrscher singen und sie machen sich auf den Weg und sie finden alles genauso vor, wie es ihnen die Engel verkündet haben. Und das ist so ein heiliger Moment, was für ein abgefahrener Moment auch für dieses junge Ehepaar. Da tauchen plötzlich Hirten auf und sagen, hey, wir hatten da gerade so einen himmlischen Gospelchor bei der Arbeit. Und die haben gesagt, wir wollen mal zu euch kommen. Und es ist ganz abgefahren. Die gehen dahin, sehen das, feiern das. Sie kehren zurück voller Freude. Voller Frieden. Eigentlich hat sich nichts verändert. Sie gehen zurück zu ihren Schafen, aber sie sind komplett verändert. Josef und Maria bleiben einige Monate in Bethlehem. Ne, manchmal denkt man ja so, das war so ein bisschen, die Hirten haben so gesagt, ey, da kommen die Weisen aus dem Morgenland, wir müssen jetzt mal. Ne, das hat wohl schon ein paar Monate gedauert, weil die kommen in der, kurz darauf lässt Herodes alle Kinder, die jünger als 2 Jahre sind, umbringen in Bethlehem, weil er versucht, diesen verheißenen König zu ermorden. Und das heißt, irgendwie muss das in dem Zeitraum, kurz bevor Jesus 2 Jahre alt war, sind die Weisen aus dem Morgenland gekommen. Reiche, einflussreiche Männer aus einem anderen Land tauchen bei ihnen auf und sagen, hey, wir haben die Sterne beobachtet seit Jahrzehnten. Und wir sind hier, um den neuen König, der geboren wurde, zu begrüßen, um ihn zu sehen. Und wir haben Geschenke mit. Gold und Weihrauch und Myrrhe, alles unfassbar kostbare Dinge. Und beschenken dieses junge Paar, was versucht, glaube ich, ihr Leben dazu gestalten. Abgefahren, oder? Stell dir das mal vor. Manchmal träumen meine Mädels sich darüber, wie es, wenn eines Tages es klingeln würde und Elon Musk würde sagen, hier ist meine Kreditkarte. Was würden wir uns zuerst kaufen? Was würden wir machen? Und wir haben immer viele Ideen. Bisher hat er noch nicht bei uns geklingelt. Das heißt ja nicht, dass das nicht noch passieren kann. Nee, aber plötzlich in das Mundäne, in das Normale ihres Alltags bricht plötzlich sowas Außergewöhnliches ein. Das Gefühl ist immer mal wieder, der Gott sagt, ey, hast du vergessen? Es liegt eine Berufung auf eurem Leben. Weil der Alltag hat so seine Art, uns klein zu halten, uns leise zu machen, uns zu sagen, oh, ich möchte nur das Wochenende erreichen, ich möchte nur die nächsten Ferien erreichen, ich möchte nur, oh, ich brauche irgendwie mal eine Ruhe, ich brauche eine Pause. Und selbst wenn wir Zeiten in unserem Leben hatten, wo Gott so klar und deutlich zu uns gesprochen hat, wo wir so voller Mut und Vision und Glauben waren, kommen manchmal Zeiten, die so wie eine Wüste sind. Und wir fragen uns, ist es real? War das echt? War das Hype? Habe ich mir das eingebildet? Sollte ich nicht viel lieber darauf achten, so, ne, Schuster, bleib bei deinen Leisten, bloß nicht zu groß träumen? Und plötzlich tauchen da diese außergewöhnlichen Menschen auf und bringen Geschenke. Ist wie eine Erinnerung von Gott. Hey, ich bin immer noch da. Vielleicht möchte Gott dir in dieser Zeit begegnen. Und das, was er vor langer Zeit schon gesagt hat, wieder neu zum Leben erwecken bei dir. Sagen, hey, die Berufung, die auf deinem Leben liegt, die ist nicht zu Ende. Die ist nicht vorbei. Und vielleicht das letzte Ereignis, was man so in die Weihnachtsgeschichte einordnen kann, ist, wo Maria und Josef, das ist jetzt bevor der Weisen aus dem Morgenland, sie bringen Jesus in den Tempel. Da gibt es verschiedene Rituale, die gemacht werden müssen. Und sie sind im Tempel und da sind 2 sehr, sehr alte Menschen. Irgendwie, ich finde es interessant, die Geschichte beginnt mit 2 alten Menschen, Zacharias und Elisabeth. Es endet mit 2 anderen alten Menschen, die in diesem Tempel schon viele Jahre sind, Gott anbeten. Und gerade einer ist ein Prophet, Simeon. Er hat sozusagen die Zusage in seinem Herzen, dass er nicht sterben wird, bevor er den Messias nicht gesehen hat. Und Hanna, eine Prophetin, die da auch im Tempel ist. Und die beiden nehmen dieses Kind wahr und Gott spricht zu ihnen und sie sprechen Berufung aus über diesem Kind, sie sprechen Segen aus. Es ist ein ganz außergewöhnlicher Moment, der da passiert. Und ich habe die Geschichte zur Vorbereitung neu durchgelesen und ich habe gemerkt, da steckt so viel drin, was es gilt, immer wieder, gerade in dieser Zeit, immer wieder neu zu erleben, immer wieder neu für sich lebendig zu machen. Und ich habe 3 Punkte euch mitgebracht heute Morgen, die dich einladen, Teil dieser Geschichte zu werden. Das ist kein How-To-Video mit ganz simplen Schritten. Das ist eine Einladung in eine Geschichte, die Gott schreibt. Eine Geschichte, die Gott mit Menschen schreibt. Und die er auch in deinem Leben schreiben möchte. Und das erste Ding, was mir so aufgefallen ist, es sind irgendwie alle dabei. Egal ob ältere Menschen, jüngere Menschen, Männer, Frauen, Juden, Nicht-Juden, Erfolgreiche, Arme, Normale, einfach jeder ist Teil dieser Geschichte. Und vielleicht ist das Erste, was du dir bewusst machen möchtest, Gott möchte dich einladen, Teil seiner Geschichte zu werden. Er möchte mit dir Geschichte schreiben. Dein Leben ist nicht egal. Okay, mein erster Punkt. Du bist nicht hilflos. Diese Geschichte sagt dir das laut und deutlich. Du bist nicht hilflos. Zacharias und Elisabeth sind zu alt. Ihre Biografie passt nicht. Maria und Josef sind zu jung und sie sind unverheiratet. Die politischen Umstände sind völlig außerhalb ihrer Kontrolle und bringen das Leben von Maria und Josef total durcheinander. Die Hirten sind auf der Arbeit und haben eigentlich gar keine Zeit. Wer soll sich um die Schafe kümmern? Die Weisen aus dem Morgenland sind Ausländer und haben eigentlich den Auftrag, zu Herodes zurückzukehren, um ihn zu verraten, wo Jesus geboren wurde. Ihnen allen begegnet Gott aber mitten in ihren Umständen, in ihren Biografien, mitten in der Weltgeschichte, in der sie gerade sind. Und sie alle haben die Gelegenheit, eine Entscheidung zu treffen. Nein zu sagen oder Ja zu sagen. Zu zweifeln oder zu vertrauen. Zurückzuziehen oder zu handeln. Sie müssen alle bereit sein, das Gewohnte zu verlassen. Ich glaube, wenn du dich fragst, warum ist mein Glaube so kraftlos in letzter Zeit, dann möchte ich dir sagen, es ist vielleicht an der Zeit, umzudenken und das Gewohnte zu verlassen und rauszutreten aus den Bahnen, die so eingefahren sind. Sagen, Gott, wie geht die Geschichte weiter? Was muss ich tun? Was muss ich tun? Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Entscheidung, um diese Geschichte weiterzugehen? Weil Josef, klar kommt der Engel. Er trifft die Entscheidung, ich bleibe bei Maria. Ich sattel den Esel. Ich gehe mit ihr nach Bethlehem. Ich kümmere mich um sie. Was hat der vielleicht aufgegeben dafür? Der hat eine Entscheidung getroffen. Zacharias, auch wenn er erst nicht wollte, hat irgendwann die Entscheidung getroffen, zu glauben. Und es hat zu einem prophetischen Wort über die nächste Generation geführt. All die Leute da drin, die standen vor der Entscheidung, wo Gott sagte, vertraust du mir? Und sie haben Ja dazu gesagt. Du kannst ja sagen, ja, alles klar, wenn mir irgendwie so ein himmlischer Engelschor erscheint, dann bin ich auch bereit zu vertrauen. Ganz ehrlich, die Weisen aus dem Morgenland, klar haben sie die Sterne beobachtet, aber bei denen ist kein Engel erschienen. Das war ein Stück weit auch ihr Job wahrscheinlich. Die haben eine Entscheidung getroffen. Wir machen diese Reise. Wir machen uns auf den Weg. Wir wollen herausfinden, ob da was dran ist. Die Weihnachtsgeschichte ist eine Erinnerung daran, dass Gott immer noch handelt. Immer noch einen Plan für die Weltgeschichte, aber darin auch für dein eigenes Leben bereithält und dich einlädt, eine Entscheidung zu treffen. How to Advent. Triff eine Entscheidung. Bleib da nicht sitzen. Beweg dich. Beweg dich auf Gott zu, beweg dich auf Menschen zu. Erst dann ist Veränderung möglich. Erst dann kann was passieren. Und das Coole ist, das sind nicht alles die Heroes, die im ersten Moment sagen, yes, Jesus, come on, wir machen das. Die hatten Zweifel, die waren unsicher, die waren wütend, die waren enttäuscht. Die haben sich Zeit gelassen, aber Gott ist an ihnen dran geblieben und hat sie auf eine Reise mitgenommen. Advent ist die Bereitschaft, auf eine Reise mit Gott zu gehen. Immer wieder. Okay, erster Punkt. Du bist nicht hilflos. Zweiter Punkt. Du bist nicht hoffnungslos. Das ist eine laute, deutliche Message aus der Geschichte des Advents. Du bist nicht hoffnungslos. Selbst das Wirren der Weltgeschichte, Katastrophen, Unglücke, unfähige Politiker oder was auch immer dich nachts nicht schlafen lässt, all das kann Gott nicht stoppen. Das kann ihn nicht aufhalten. Selbst das mächtigste Reich seiner Zeit, das Römische Reich, konnte nicht verhindern, dass der Plan, den Gott gefasst hat, Realität werden kann. Selbst die soziale Situation, in der sich Maria und Josef wiederfinden, konnte nicht verhindern, dass Gottes Pläne zur Realität wurden. Selbst das Leben, was Elisabeth und Zacharias gelebt haben und wo man biologisch sagen musste, es ist zu spät, war nicht zu spät für Jesus, nicht zu spät für Gott. Du bist nicht hoffnungslos. Gott hat Hoffnung für dich in deiner Situation heute. Alle Menschen in der Geschichte, die sich entscheiden, Gott zu vertrauen, und das liebe ich, ihm zu glauben und danach handeln, erleben Freude, Frieden, Hoffnung und Gott führt sie in Gemeinschaft. Das ist total abgefahren. Ihre Situation hat sich nicht verändert. Das sind immer noch Hirten. Josef und Maria sind immer noch ein Ehepaar, was unverheiratet ein Kind bekommen hat und von ihrer Familie ausgestoßen wurde. Es ist immer noch politisch unsicher. Die Menschen werden immer noch ausgenutzt. Das Römische Reich nutzt das Land aus, Herodes nutzt das Land aus. Die Umstände haben sich erstmal nicht verändert, aber in ihnen hat sich alles verändert. Die Hirten kehren zurück und sind plötzlich nicht mehr Hirten, die irgendwo ihren Job tun, sondern wissen, es gibt einen Gott, der mich sieht. Es gibt einen Gott, der mir vertraut. Ich vertraue ihm. Es gibt einen Gott, der einen Plan hat und der größer ist. Und ich darf Teil davon sein. Selbst der Simeon im Tempel sagt, jetzt kann ich mit Frieden gehen. Er hat so lange gewartet. Es ist nicht zu spät und du bist nicht hoffnungslos. Ich liebe dieses Miteinander der Generationen in der Adventsgeschichte. Auch da steckt was für jetzt drin. Elisabeth kümmert sich um ihre jüngere Verwandte, Maria. Wir haben im Tempel Simeon und Hanna schon hoch betagt, die Segen aussprechen. Wir haben Zacharias, dessen erste Worte über diese nächste Generation, Worte der Zukunft, der Hoffnung sind. Und das Interessante ist aber, Elisabeth, die ältere Generation, wird mit dem Heiligen Geist erfüllt durch das, was die jüngere Generation Maria in sich trägt. Ich glaube, da steckt was drin in diesem Miteinander, wo wir schauen müssen, hey, was genau ist meine Rolle in dieser Adventsgeschichte hier in Flensburg in meinem Leben? Wer sind vielleicht die Marias in meiner Welt, die Schutz und Segen brauchen, aber von denen ich was bekomme, weil sie tragen einen Spirit in sich, der in der nächsten Generation lebt und wo Gott was tun möchte? Wo findet mein Leben vielleicht die Erfüllung in der nächsten Generation? Wo sind aber auch die Väter und die Mütter, die ich nie hatte, die bereit sind, ihr Herz, ihr Haus für mich aufzumachen? Die sagen, hey, da, wo du verurteilt wurdest, spreche ich Segen über dich aus. Da, wo dir Sicherheit nicht gegeben wurde, ich gebe dir Sicherheit. Ich gehe auf dich zu. Ich erlaube dir, selbst mit deinem Chaos. Weil ganz ehrlich, für Elisabeth war das eigentlich eine Schande, dass sie Maria bei sich aufgenommen hat. Die ist unverheiratet und sie ist schwanger. Das hat schlechtes Licht auf Elisabeth geworfen und sie sagt, komm, hier ist der richtige Platz für dich. Mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich um dich. Weil sie gesehen hat, in ihr ist etwas am Leben, etwas Wichtiges. Und was passiert in der Begegnung? Sie wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Zweiter Punkt ist, du bist nicht hoffnungslos. Und mein dritter Punkt aus dieser Adventsgeschichte, How to Advent, ist vielleicht der wichtigste heute. Du bist nicht heimatlos. Du bist nicht heimatlos. Ich habe mir die Geschichte durchgelesen und mir ist aufgefallen, eigentlich ist die Geschichte von Jesu Geburt ein bisschen sowas wie die Geschichte, die wir erleben, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, das ist genauso klein wie so ein Baby, was in dir wächst, ohne dass irgendwer das sieht. Hat vielleicht noch nicht große Auswirkungen auf dich, aber in dir verändert sich alles. Und was ist das Erste, was passiert? Das Leben wird komplett auf den Kopf gestellt. Und lass mir dir was erzählen. Hey, die beste Entscheidung, die du treffen kannst, ist es, Jesus nachzufolgen. Die herausforderndste Entscheidung, die du treffen kannst, ist es, Jesus nachzufolgen. Weil er wird dich nicht in deinem Gewohnten belassen. Er wird dich an die Hand nehmen und sagen, hey, da ist was Größeres, wo ich dich hineinführen möchte. Aber dazu musst du das Alte erstmal verlassen. Und sie verlassen das Gewohnte, das Vertraute, das Sicherheitsgewänder hinausgeführt. Aber was passiert auch? Sie werden in eine neue Community geführt. Menschen, mit denen sie niemals im Leben irgendetwas zu tun gehabt hätten, wären plötzlich Teil ihrer Reise. Irgendwelche Hirten, Weise aus dem Morgenland, aus einem anderen Land, die werden rausgeholt aus einem kleinen Leben, wo alles vorgegeben ist und hineingesetzt an einen Ort, wo etwas Großes in ihnen entstehen darf. Weil das Kind, was in dir wächst und das, was in dir wächst, wenn Jesus in dir ist, das braucht einen großen Raum. Es möchte dich in eine Größe führen. Und das, na, also wichtig ist, wir nehmen Jesus auf, das Leben wird auf den Kopf gestellt, wir kommen in eine neue Community, aus einer kleinen Welt wird eine große Welt. Das muss ich so denken bei unserem Visionsinvestment, als ich durch den Report von dem, was wir letztes Jahr machen durften, gelesen habe. Ich dachte, ey, wir haben irgendwie was bewegt in Indien und in der Ukraine und an anderen Orten der Welt. Abgefahren, oder? Hier im kleinen Flensburg. Weißt du, und Pastor Bruce war hier bei uns und mir hat ein paar andere Pastoren gesagt, ey, Pastor Bruce, gerade wo der immer überall, wo der gerade hinkommt, erzählt er von Flensburg. Und sagt, das ist so cool, was die da haben. Ich liebe diese Church. So, ne? Und das ist so unter Pastoren, die sind schon so ein bisschen mein Haus, mein Boot, mein Auto, ne? Meine Zuschauerzahl. Ne? Wenn man dann sagt, Pastor Bruce sagt, das geht, das fühlt sich gut an. Aber wer hat das gedacht? Vor 10, 20 Jahren. Wer hat das geglaubt? Und wir sind auch noch lange nicht zu Ende hier. Ich liebe das Kleine, was gerade in Kiel passiert, was in Nebel passiert. Wir sind nicht hilflos. Wir sind nicht hoffnungslos. Und wir laden Menschen ein, Heimat zu finden. Weil die Story, die wir leben, lädt dich ein Zuhause zu finden. Du bist nicht heimatlos. Du musst dir nicht mal dein eigenes Zuhause bauen, sondern Gott lädt dich ein, Heimat zu finden bei ihm. In seiner Kirche, mit seinen Menschen, aber auch in der Geschichte, die er mit deinem Leben schreiben möchte. Und wenn du die Geschichte liest, stellst du fest, dass dann Wechsel stattfindet. Am Anfang werden alle rausgeholt aus ihrem vertrauten Umfeld. Maria und Josef müssen aus Nazareth raus nach Bethlehem. Die Hirten werden von ihren Schafen weggeholt, müssen zu dem Stall gehen und sehen, ob das, was der Engel gesagt hat, Wahrheit ist. Zacharias Leben wird komplett herausgenommen. Der war Pastor, wenn man sozusagen will, als Hohepriester. Was meinst du, was sein wichtigstes Werkzeug war? Das war sein Mund, genau wie meiner. Der konnte nicht mehr reden. Ich kann nicht so eine Predigt hier auf einem iPad zeichnen. Jesus? Das geht nicht. Auch er wird rausgenommen als Vertrauten. Eigentlich werden alle rausgenommen aus ihrem vertrauten Leben als allererstes. Aber dann, die Weisen aus Morgenland auch übrigens, aber dann kehren alle wieder dahin zurück. Weil die Weihnachtsgeschichte, die Adventsgeschichte, die sagt, come and see. Komm und sieh, wie gut Gott ist. Komm und sieh, dass es Hoffnung gibt. Komm und sieh, dass da Hilfe ist. Komm und sieh, dass es einen Ort gibt, der zu Hause werden kann. Komm und sieh es dir an, aber dann macht das Ganze was mit dir, verändert dich. Du hast eigentlich erwartet, dass Gott alles verändert, aber er verändert dich. Und dann sagt er, und jetzt kehrst du zurück. Jetzt kehrst du zurück an den Ort, aus dem du gekommen bist und wirst den Menschen da davon erzählen. Jetzt gehst du und sprichst darüber und bringst Veränderung, bringst Hoffnung, zeigst den Menschen, dass sie nicht hilflos sind. Und das lebe ich an der Geschichte. Alle begegnen Jesus und kehren verändert zurück. Und diese Orte waren nie wieder dasselbe. Meinst du, das Feld der Hirten war noch jemals so, wie bevor das passiert ist? Das ist der Moment, der alles verändert hat. Der alles verändert hat. Und sie sind andere geworden. Sie kehren zurück mit einer neuen Identität. Und Weihnachten lädt dich ein. Advent lädt dich ein, dich neu aufzumachen. Leg dich eins ein, du bist nicht hilflos, du kannst eine Entscheidung treffen. Du hast Hoffnung, du bist hoffnungslos. Weil nichts, was auch in der Welt passiert, egal wie fürchterlich, kann Gottes Pläne vereiteln. Und du bist nicht heimatlos, du bist eingeladen, Familie, Teil einer Familie zu werden, einer weltweiten Familie. Ne? Weißt du, was dieser Flyer, Leute einzuladen zum Weihnachtsgottesdienst, das ist eine Einladung. Komm und sieh. Komm her und vielleicht ist da jemand dabei, dessen Herz offen ist und sucht. Und der kommt und sieht und findet das, wonach er gesucht hat. Und das ist Advent. Neben all dem anderen, na, Lametta, Deko, Krankheitswellen, was auch immer zum Advent gehört. Das ist Advent. Das ist eine Einladung, nach Hause zu kommen. Ich möchte dich einladen, dass du aufstehst. Ich würde gerne mit einem Gebet enden. Und hey, vielleicht bist du heute hier und du hast es noch nicht gesehen. Und ich möchte dir sagen, Jesus lädt dich ein heute. Er sagt, komm und sieh. Als die ersten Jünger zu Jesus kommen, sagen sie, Meister, wo wohnst du? Und er sagt, kommt und seht, kommt mal mit. Und als Jesus, der Auferstandene, kurz bevor er zurückkehrt zum Vater, sagt er, hey, mir ist alle Macht gegeben und jetzt geht ihr in alle Welt. Und es fängt ganz simpel an, dass Jesus dich einlädt zu sich nach Hause und irgendwie in dein Leben hineinkommt. Und es ist klein und vielleicht noch gar nicht so spektakulär, aber es hat die Power, das Potenzial, alles zu verändern, dich zu verändern. Und lass uns noch mal ganz kurz unsere Augen zu machen. Ich möchte jedem kurz einen Moment geben. Hey, wenn du hier bist und sagst, ich möchte diese Einladung annehmen. Vielleicht hast du die vor langer Zeit mal angenommen, aber hast vergessen, wie das ist. Dann möchte ich dir sagen, hier ist deine Einladung. Ich möchte dir sagen, es gibt einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und das ist ein guter Gott. Das ist ein treuer Gott. Das ist ein guter Vater. Er liebt dich. Er kennt dich. Er ruft dich. Er lädt dich ein, nach Hause zu kommen. Er lädt dich ein, dass du hinaustrittst aus einem Leben, wo du so viel von dem, was er dir geben möchte, noch überhaupt nicht geschmeckt hast. Und er lädt dich ein. Keine Angst. Auch wenn vielleicht erstmal Chaos passiert, weil ich weiß nicht, was das für eine Auswirkung hat in deinem Leben, wenn du so eine Entscheidung triffst. Das weißt nur du. Aber vielleicht ist es in der Zeit, diese Einladung wieder anzunehmen. Und während alle Augen geschlossen sind, weißt du, Jesus steht vor dir und streckt dir die Hand aus. Und sagt, hey, schlag ein. Mach dich mit mir auf dieser Reise, diesem Advent. Und wenn du hier bist, sagen möchtest, hey, ich möchte mich neu aufmachen. Ich möchte nicht fliehen, ich möchte mitgehen. Dann darfst du kurz mal deine Hand heben, dass ich weiß, mit wem ich gleich bete. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank für die ganzen gehobenen Hände. Und ich bete einfach nur für dich. Jetzt, Jesus, danke, dass du uns diese Geschichte gegeben hast und uns einlädst, Teil dieser Geschichte zu werden. Eine Geschichte von Hoffnung, eine Geschichte von Zuversicht und Glauben, eine Geschichte von dem, wie du in eine gebrochene Welt kommst und alles von innen heraus veränderst. Und ich bete, dass diese Geschichte Teil von jedem wird, der sein Herz aufmacht. Dass du mitten in die Zerbrochenheit hineinkommst, mit deiner Liebe, mit deiner Hoffnung, mit deiner Freiheit. Und dass überall da, wo jemand das Gefühl hat, ich bin ein Waise, ich habe keine Familie und ich habe kein Zuhause, dass dieses Advent nicht vorübergeht, ohne dass sie spüren, dass sie ein Zuhause haben, dass sie eine Hoffnung haben, dass sie eine Familie haben, dass sie einen Vater haben. Ein guter Vater, der sagt, dass er dich liebt. Amen. Amen. Hey, lass uns doch unser Herz einfach aufmachen für diese Adventsstory. In der Zeit. Wenn du zu Hause bist, mit deinen Kindern, mit deinen Freunden, was auch immer, dass du sagst, Jesus, mach diese Story mir neu lebendig. Lass zu, dass diese Geschichte dich wieder bewegt. Auch wenn du sie schon 1 Million Mal gehört hast. Gott segne dich. Vielen Dank. Du bist, wer du bist,